Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Wir sprechen heute über Wahrnehmung. Und Christoph, ich hab's eilig, ich sag's dir gleich, ich muss zum Fußballspiel.
Jo.
Es ist heute der 22. Juni, wenn wir aufnehmen. Das heißt, wenn ihr uns zuhört, ist alles schon vorbei. Aber heute spielt Österreich gegen Argentinien. Man kann eine Idee davon haben, wie es ausgeht, aber wir wissen es nicht. Und hier in Österreich ist irgendwie das totale Fußballfieber ausgebrochen, weil wir Österreicher halt noch nicht so oft dabei waren bei einer WM. Und jetzt sind alle ganz gehypt. Und da lasse ich mich schon anstecken und werde mir nachher das Fußballspiel anschauen. Christoph, bist du ein Fußballfan?
Na, Fußballfan ist, glaube ich, zu viel gesagt. Das würde auf meine Frau zutreffen, aber auf mich weniger, aber sagen wir mal, ich lasse mich dann auch gerne anstecken, wenn so die Stimmung einen mitreißt da drin, und dann finde ich das auch was sehr Spannendes.
Ja, manchmal kommt man dann nicht mehr aus, und wenn das ganze Land irgendwie im Fieber ist, wie das tatsächlich hier bei uns gerade ist, dann ist es ja schon irgendwie auch ganz, ganz lustig. Und auch wenn ich nicht Fußball schauen würde, ich würde es trotzdem mitkriegen, weil man von der Gasse her hört man dann die Leute schreien. Das ist, also ich wohne in so einem Viertel, wo man halt gut reinhört, und dann gibt es ein Lokal und so. Also ja, genau. Also das habe ich heute noch vor. Insofern dürfen wir nicht trödeln. Aber ich finde, das Thema führt uns ja schon ein bisschen rein in das, was wir heute besprechen wollen, also Wahrnehmung, weil zum Beispiel, wenn ich unbedingt noch ein Tor schießen muss, weil man noch Punkte braucht, ja, dann ist ja zum Beispiel so eine Nachspielzeit von 3 Minuten ist furchtbar kurz, weil man muss es irgendwie schaffen, in diesen 3 Minuten noch schnell ein Tor. Umgekehrt, wenn ich meinen Torstand halten will oder und nur noch schauen muss, dass es endlich vorbei ist, könnten 3 Minuten eine Ewigkeit sein, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und da sind wir schon mittendrin in dem. Wir erleben alle das Gleiche, nämlich 3 Minuten, aber wir können es total unterschiedlich wahrnehmen.
Ja, ja. Und das hat ja halt damit zu tun, was wir in diese Situation hineintragen. Also das bedeutet, dass die Wahrnehmung massiv davon unter anderem geprägt ist, was wir für Haltungen, für Selbstverständnisse, für Wünsche, für Hoffnungen, für Sehnsüchte und so weiter in uns tragen. Und das macht aus einer Situation was jeweils ganz Verschiedenes, ne? Also Samstag hat ja Deutschland gespielt, und da ist ja tatsächlich in der Nachspielzeit gerade kurz vor Ende noch das erlösende 2:1 für Deutschland gefallen. Und das war genau das, was du gesagt hast, ja, wo alle fieberten und dachten, wird's noch gelingen, und auf einmal ein erlösender Jubel. Ich war in Berlin, also da war das ähnlich, wie du beschreibst, also die ganze Stadt hat man gehört.
Ja, also oder eben auch die eine Mannschaft ist am Ende, wenn die verlieren, und die anderen im Himmel. Also das sind auch einfach, wir sind in derselben Situation, aber ganz was anderes für den einen oder für den anderen. Was gibt es denn da noch für Beispiele, bevor wir uns ein bisschen so reingraben in das Thema? Also du hast es vorgeschlagen, dann habe ich so ein bisschen begonnen zu schauen und gemerkt, da gibt es viel, womit man sich beschäftigen kann. Erster Eindruck ist mir dann zum Beispiel noch eingefallen, wie ich eine Person wahrnehme. Ich sehe jemanden auf der Straße und zack, hat man schon, oder man kommt ja gar nicht aus. Man hat irgendeine Idee, eine Wahrnehmung zu so einem Menschen.
Es ist auch viel erforscht worden inzwischen, ne, was so in diesen ersten Sekundenbruchteilen geschieht, auch zum Beispiel, wie sich Sympathie oder Antipathie oder jedenfalls hingezogen sein oder ein bisschen in Distanz gehen abspielt. In Sekundenbruchteilen scheint sich da ganz viel zu entscheiden zwischen Menschen. Das ist auch hochspannend, ja. Es gibt natürlich auch das andere, dass wir Menschen kennenlernen, wo wir tatsächlich auf den ersten Augenblick oder Moment hin sagen würden, ach, ist mir nicht so sympathisch, oder ich bleibe skeptisch und etwas in der Distanz, wenn ich diesen Menschen zum Beispiel kennenlerne Aber das geschieht übrigens auch mit Natur, mit Situationen, denen wir begegnen. Dann können wir auf einmal feststellen, der ist ja ganz nett. Oder das ist ja hier gar nicht so ein unheimlicher Ort, der ist ja richtig spannend und so weiter. Und dann verändert sich unsere Wahrnehmung, weil wir, naja, anders in Kontakt kommen, uns auf anderen Ebenen kennenlernen. Und dadurch entsteht ja diese große Frage, was ist es denn nun? Ist es das eine oder ist es das andere? Es ist ja alles von dem, denn das ist ja alles, was wir da wahrnehmen für uns und erleben für uns. Das ist ja schon wahr. Aber was ist es denn jetzt? Also das ist ja die große Frage, auf was verlasse ich mich in der Wahrnehmung, wenn ich mich auf meine Wahrnehmung verlasse, ja?
Auch interessant, weil ja das Wort wahr, also Wahrheit, da drin steckt. Mhm. Aber das ist ja total trügerisch, weil wir erleben das Gleiche, du nimmst es anders wahr als ich. Und wer hat jetzt die Wahrheit?
Ja, ja.
Keine Ahnung.
Auch sowas. Das Objektive, das Subjektive. Mhm. Also es hat viel zu tun, jedenfalls das, was wir hier gerade bereden, mit dem persönlichen Zugang, den der Einzelne zu dieser Situation oder auch zu einem Menschen entsprechend hat. Das kann man schon so sagen. Mir würde noch ein anderes Konfliktfeld bei der Wahrnehmung einfallen. Man unterhält sich über etwas, erzählt über etwas. Dazu haben beide schon Erfahrungen gemacht, vielleicht eine Reise, vielleicht ein an einem Ort, wo beide schon einmal waren, den sie aber völlig verschieden erlebt haben. Und dann erzählen sie darüber. Und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, ob sich der eine auf den anderen bezieht oder weil er bei seiner Wahrnehmung noch dessen ist, was er erlebt hat da drin. Also bei dem Erlebten zu dem Geschehen ist dann das, was man sagt, gegründet auf dem, was man dazu erlebt hat. Und das Gegenüber meinte aber was ganz anderes. Und dann sind das so Ebenen, wo man sich verpasst und denkt, ich hätte dir so gerne davon erzählt, wie ich das erlebt habe oder wie das für mich war. Und der andere geht gar nicht so richtig darauf ein, weil er so gefangen ist oder besetzt ist in seinem Wahrnehmungsmodus und Erlebensmodus da drin, ne?
Mhm. Oder zwei Menschen erzählen von der gleichen Sache und man fragt sich, ob die am selben Ort waren, weil das ganz, ganz was anderes ist. Ja. War, was jemand aufgefallen ist oder was hängen geblieben ist. Ich glaube, das ist ja auch das Problem beim Thema Zeugenschaft, ne? Also bei Unfällen oder Verbrechen oder so, dass man sich da so schwer drauf verlassen kann, auf das, was eine Person darüber erzählt, weil eine andere Person ganz was anderes wahrgenommen hat.
Ja. Ja, diesem komplexen Feld begegnen wir, wenn wir das Thema Wahrnehmung jetzt hier thematisieren wollen, ja. Und gleichzeitig würde ich andersrum sagen, die Wahrnehmung ist ja das Essentiellste, was wir als Ausgangspunkt haben. Ich halte zum Beispiel Wahrnehmung und die Wahrnehmungsfähigkeit, also die Kompetenz wahrzunehmen, für eine, sagen wir mal, zentrale pädagogische Aufgabe, die Eltern haben, Kindern gegenüber, aber auch Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher und so weiter und so fort. Wir müssen unserer Wahrnehmung vertrauen können, um einen Punkt zu haben, einen Ausgangspunkt zu haben, von dem aus wir in die Welt schauen. Ja, und deswegen ist die Fähigkeit wahrzunehmen, was sehr essentiell ist, und es ist im Grunde was ganz Schlimmes, finde ich, wenn zum Beispiel Kindern Wahrnehmung verdreht wird, indem sie etwas richtig wahrnehmen und ihnen aber gesagt wird, das sei was ganz anderes. Und dadurch im Grunde in einen Selbstzweifel zur eigenen Wahrnehmung oder Wahrnehmungsfähigkeit hingeraten. Weil die Wahrnehmung ist der Ausgangspunkt jeglicher Intervention, die ich in der Welt dann setze.
Ja, da fällt mir ein, jetzt wieder aus dem Erwachsenenbeispiel, aber ich glaube, das ist das Gleiche, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, oder? Und ich frage nach, ist irgendwas los oder so? Und die andere Person sagt, ja, na, alles gut, das bildest du dir nur ein, aber eigentlich gibt es eh irgendein Problem, man traut sich es nur nicht auszusprechen. Und dann kommt so eine totale Verwirrung, weil der andere sagt, es ist alles gut und was redest du da? Und ich glaube, das passiert wahrscheinlich oft mit Kindern so, weil man denkt, man kann ihnen vielleicht schwere Dinge nicht zumuten. Die spüren aber, dass irgendwas nicht passt. Zum Beispiel, wenn Eltern ein Problem miteinander haben und sich das schon lange zieht, oder? Und man immer so versucht, dem Kind eine heile Welt zu vermitteln. Und in Wahrheit stimmt aber eigentlich schon lange etwas nicht. Und das Kind spürt das aber ganz genau. Und man sagt immer, nein, nein, alles gut. Das ist vielleicht das, was du gemeint hast,
Ganz
zum
genau,
Beispiel.
ganz genau. Ja, und der eigenen Wahrnehmung an der Stelle vertrauen zu können, ist wie so ein Referenzpunkt zu haben, dass ich davon ausgehen kann, dass etwas ist, wie ich es wahrnehme. Ich habe einen sehr zugespitzten Fall jetzt unlängst gehört, wo jemand schon so weit war, sich in die Psychiatrie einweisen zu lassen, weil er immer so Empfindungen hatte, da stimmt doch etwas nicht, bis sich dann herausstellte, dass diese Empfindung völlig korrekt war. Ja, nur abgestritten wurde und dadurch im Grunde ein tiefer Zweifel an sich selbst entstand. Also da können schon tragische Dinge passieren, denn irgendwie die Wahrnehmung, finde ich, und das, was wir in ihr erleben, als das, was für uns gilt und gültig ist und was sich darin als wesentlich erweist, da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden, wie wir dazu finden und wie das entsteht, ja. Aber das ist doch der Ausgangspunkt dessen, von dem aus wir kommunizieren. Und deswegen ist das was sehr, sehr Schlimmes, wenn Menschen darin zutiefst verunsichert sind. Übrigens, das gibt es auch. Ich hatte einen Freund, der ist Segler und er erzählte dann, wenn man mit dem Flieger in eine Nebelwand kommt und im Grunde dort nach kurzer Zeit die Orientierung verliert, dann ist das eben, falls diese Erfahrung, die eigene Wahrnehmung verloren zu haben, wo es jetzt lang geht.
Also ganz viele spannende Beispiele haben wir da jetzt schon. Christoph, du hast das Thema vorgeschlagen. Gab es einen Auslöser für das oder irgendeinen Grund, warum du das gerne besprechen wolltest?
Ja, ich halte ja viele Seminare, unter anderem auch im Bereich von Führungskräften oder mit und für Führungskräfte. Und ein großes Thema, ein Modul einer solchen Weiterbildung, die heißt Personales Leadership, ist die Wahrnehmungskompetenz. Ich halte die Kompetenz wahrzunehmen für eine der zentralen Führungsfähigkeiten und Qualitäten. Und das braucht verschiedene Ebenen. Und ja, aus diesem heraus ist dann, hat jemand mich angesprochen, hat gesagt, die häufig unseren Podcast hört, mach doch mal eine Folge zum Thema Wahrnehmung. Das würde ich gerne nochmal nachhören und ein bisschen differenzierter mir dann nochmal zu Gemüte führen. Und das brachte mich auf
Ah,
die
okay.
Idee, dass wir dazu einmal sprechen.
Okay, also viele Grüße an diese Person, an dieser Stelle. Aber super, weil das, was ich mir vorher schon gedacht habe, die Frage, kann man Wahrnehmung schulen? Weil man kann ja nicht nicht wahrnehmen, ne?
Ja, ist auch interessant, ne? Wie man nicht nicht kommunizieren kann, kann man auch nicht nicht wahrnehmen. Ja.
Also die Frage ist, was daran kann man üben und was kann man schulen? Aber vielleicht ist das etwas, was wir noch ein bisschen später besprechen werden, weil wir erstmal schauen müssen, was ist denn eigentlich Wahrnehmung? Also jetzt so rein heruntergebrochen auf das, was passiert, geht es doch hier darum, oder es gibt einen Reiz von außen, etwas, was wir erleben und das nehmen wir eben wahr mit unserem Körper, über unsere Sinne. Wir sehen etwas, wir hören etwas, irgendwas kommt auf uns zu und dann geht es darum, dass wir das irgendwie verarbeiten. Also es kommt in unser System, es trifft auf unsere Erfahrungen, auf unsere Tagesverfassung, etc., etc. Und dann tun wir irgendwas damit und reagieren auf etwas. Das ist ungefähr das, was sich so abspielt. Sind wir da schon mal richtig? Ja?
Ja. Und wir können das, was du jetzt gerade so beschreibst, nochmal vielleicht differenzieren, indem wir etwas im Außen wahrnehmen, also die Welt, auf die wir schauen, und dass in der Welt dann dieses Ereignis passiert, das unsere Wahrnehmung reizt bzw. uns herausfordert. In unserer Wahrnehmung, wir können natürlich die Wahrnehmung auch auf uns richten. Und dann sind wir diese Welt, indem wir auf uns schauen und sagen, wie geht's mir denn mit etwas? Und dann richten wir mehr den Fokus darauf, was macht das mit mir? Will ich das überhaupt? Stimmt das für mich? Wie will ich darauf antworten? Wie will ich damit umgehen? Und so weiter. Also es gibt einmal diese Ausrichtung der Wahrnehmung auf das, was im Außen ist, oder im Sinne der Selbstbeobachtung, was das alles mit mir macht und was das für mich bedeutet. So, diese Ebenen könnte man unterscheiden.
Dann wird es sogar schon richtig komplex, aber das ist das, was man üben könnte, oder? Dieses Zurücktreten, in Distanz gehen und schauen, aha, irgendwas passiert, was löst das bei mir aus, was macht das, warum ist das heute anders als gestern vielleicht? Man reagiert ja selber auch, nicht nur der andere, sondern auch man selbst reagiert ja manchmal auf dasselbe anders, je nachdem, ob ich Kopfweh habe oder nicht, oder so,
Ja,
ja,
genau.
also das.
Also ich denke, mir sind drei Dinge aufgefallen im Rahmen meiner auch therapeutischen Arbeit, die ich irgendwann mal versucht habe, so in einem Dreischritt zu fassen und zu bezeichnen und jetzt auch häufig, wenn ich Fortbildungen gebe, also das versuche zu unterscheiden, um Prozesse besser zu verstehen. Es beginnt doch in der Regel damit, dass wir eine sinnliche Wahrnehmung haben. Also, dass wir ein Erleben in uns vorfinden. Übrigens nicht nur im Kopf, sondern maßgeblich auch körperlich, also leiblich. Sodass wir etwas, was auf uns trifft, mit einem bestimmten sinnlichen Erleben quasi beantworten. Also sprich, es resoniert in uns in einer bestimmten Weise.
Das erste ist so und so auf jeden Fall der Körper. Ohne Körper keine Wahrnehmung und auch keine Reaktion. Das ist ja auch das, was wir nicht steuern können. Also mit viel Übung vielleicht schon, aber wenn es uns erschreckt, dann tut unser Körper was, auch wenn ich mich entscheide, nichts zu sagen oder so, ja. Aber ich werde etwas sehen oder irgendwas tut sich in mir und das kann ich nicht steuern, ne? Also.
Genau, und deswegen, in gewisser Weise, wenn man so sagen will, Welt trifft auf uns und die nehmen wir leiblich wahr, was das mit uns macht. Wir wissen noch nicht, woher das kommt, dass wir es so wahrnehmen. Das wissen wir nicht. Aber in der Leiblichkeit und später kommt es dann vielleicht in unser Bewusstsein, entsteht eine Wahrnehmung, ah, so geht es mir damit. Ja, und darin erleben wir, wie im Grunde, dass die Welt in uns resoniert. Und jetzt habe ich beobachtet, dass viele Menschen zu dem, was in ihnen darin geschieht, wenig Bewusstheit haben, sondern das, was sie dann erleben, als pures Erleben haben, sinnlich in der Regel auch, einfach ausdrücken. Also, es macht mich froh und ich springe herum oder strahle vor Glück. Oder es macht mich wütend und ich benutze Worte, die diese Wut zum Ausdruck bringen und so weiter. Und so verhalten wir uns häufig aufgrund dieser ersten, sagen wir mal, sinnlich erlebenden Wahrnehmungserfahrung, die wir im Rahmen einer Situation machen. Also es ist uns alles zu viel und dann sagen wir, ach, nicht schon wieder oder jetzt nicht noch mehr oder ich habe jetzt keine Lust mehr und so weiter und so fort. Ja, und wenn also Menschen quasi nur diese erste Ebene zur Verfügung haben, dann bleiben sie quasi immer in diesem Befindlichkeits Erleben stecken und dann kommentieren sie alles, was sie tun, auf der Basis dieser augenblicklichen situativen Befindlichkeit. Aber augenblicklich kann die Situation selber sein, es kann aber auch eine Lebenssituation sein, wenn sie mich belastet und so weiter, die ich so empfinde. Ja, also ich bin eigentlich verhaftet in dem, wie es mir augenblicklich mit dieser Sachlage geht.
Also, wir merken uns, das war jetzt erst Punkt 1. Ich mag da nur kurz reingehen. Also, ich kann auch zum Beispiel nicht nur eine jetzige Situation aus einem bestimmten Aspekt heraus wahrnehmen, sondern vielleicht auch Welt oder mein Leben. Also mir fällt ein, wenn ich in einem sehr unsicheren Haushalt groß geworden bin und beide Elternteile immer sehr, sehr vorsichtig waren, dann nehme ich überhaupt mein Sein in der Welt ganz anders wahr als vielleicht ein Kind, wo die Eltern immer gesagt haben, ach, geh raus, wir sehen uns zum Abendessen wieder. Also,
ja.
Und das kann schon so viel machen, dass ich überhaupt mein, das Ganze so oder so wahrnehme.
Genau. Ja? Also du machst es jetzt, du stellst es jetzt in einen größeren Rahmen und auch in einen Rahmen einer biografischen Prägung. Also wo zum Beispiel aufgrund bestimmter lebensgeschichtlicher Zusammenhänge mir die Welt ängstlich gezeigt wird. Oder alles ein bisschen bagatellisiert wird. Oder alles immer ganz toll ist und so weiter und so fort, dann prägt das meine Stimmung, mein Befinden. Und diese Befindlichkeit ist dann, oder diese Stimmung, die ich in mir trage, oder Gestimmtheit, die ich, mit der ich durch die Welt gehe, die ist dann vielleicht dafür oder dafür verantwortlich, dass ich spontan etwas so oder so oder so erlebe. Und der eine reagiert dann auf die gleiche Situation ängstlich und der andere zuversichtlich. Also insofern ist es schon auch spannend, wie wir uns vielleicht zu bestimmten, sagen wir mal, Gestimmtheiten, die wir in uns tragen, nochmal neu einstellen und eine Haltung verändern. Also Dinge beispielsweise nicht nur aus der Idee der Ängstlichkeit und der Sorge betrachten, sondern auch aus der Zuversicht betrachten. Ja, und deswegen halte ich das zum Teil auch für Entscheidungen, mit welcher Gestimmtheit Menschen durch die Welt gehen können und für die sie sich entscheiden, das zu tun. Ich will damit nicht sagen, dass das leicht geht und dass das schnell funktioniert, aber dass wir schon einen Einfluss darauf haben, wie wir auf die Dinge blicken.
Genau, also ich finde es schon wichtig, dass man da vielleicht mal schaut, wie nehme ich Welt überhaupt wahr und dass das vielleicht ganz anders ist als bei dir und mal so mit der Haltung von, ah, interessant, das mal zu hinterfragen, kann ja vielleicht sehr hilfreich sein oder manchmal auch sehr augenöffnend. Gibt ja manchmal auch Erzählungen, wo Kinder, wo es vielleicht sehr rigide war zu Hause, die dann vielleicht auch erst spät in Verbindung kommen mit anderen Familien und merken, aha, so geht das auch. Interessant.
Ja.
Beziehung kann ganz anders sein oder überhaupt der Blick auf die Welt, wo das so richtig augenöffnend ist. Also das ist vielleicht ein bisschen ein Extrembeispiel, aber habe ich schon auch öfter mal so gehört.
Nee, ich finde das gar nicht so extrem. Also ich glaube, im Kleineren lernt man das doch kennen. Meinetwegen, jemand kommt aus einem eher depressiveren Elternhaus und hat einen Freund und darf dann da ab und zu spielen gehen oder, weiß ich nicht, nimmt an den Mahlzeiten dort teil und kriegt mit, dass das Familienklima ein ganz anderes ist. Und viele haben mir dann erzählt, wie viel ihnen das bedeutet hat, auch kennenzulernen, dass die Welt auch leicht sein kann. Zum Beispiel und nicht immer nur schwer sein muss. So. Und ich habe sehr das von Heidegger gelernt, der im Grunde dann uns hingewiesen hat auf diese Gestimmtheit als Voraussetzung für unsere Wahrnehmung. Ja, dass er sagt, im Grunde, was wir da in uns tragen, das hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie wir etwas erleben. Übrigens, im Kleinen kenne ich das auch, im situativ Alltäglichen, wenn ich etwas überlastet bin. Also wenn mein Spannungsbogen nicht mehr so groß ist, dann nehme ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Lautstärke im Restaurant viel anstrengender wahr und muss sehr viel achtsamer dann umgehen, dass ich nicht ärgerlich werde oder einfach nur raus will und auch noch, weiß ich nicht, zugewandt bleibe und zuhöre und mich einlasse auf mein Gegenüber, weil es mir einfach alles ein bisschen viel ist und mich bedrängt, ja. Und wenn ich dann mehr aus so einer Urlaubsstimmung komme, wo alles ein bisschen lässiger ist und lockerer ist und ich nicht so, ja, unter Druck bin, dann habe ich viel mehr Gelassenheit, das alles sein zu lassen, mich daran zu freuen und es schön zu finden. Ja, das ist interessant. Ich glaube, das ist ja, das geht ja nicht nur mir so, sondern das ist ein Alltagsbeispiel, das wir alle kennen, meine ich. Also das heißt, worauf ich in einem ersten Schritt hinweisen wollte, ist einfach dieses, wir haben eine Wahrnehmung und diese, das, was ist, spricht unsere Sinne und unser Erleben an. Und wir haben das jetzt, du hast jetzt nochmal darauf hingewiesen, das kann zum Beispiel die Prägung auch unseres Elternhauses sein, Es kann eine Gestimmtheit sein, in der wir stehen. Vielleicht auch, weil aktuell uns etwas belastet und etwas schwer geworden ist. Vielleicht aber auch, weil es eine grundsätzliche Gestimmtheit ist, die wir so als Grundgestimmtheit durchs Leben tragen, mit dem wir unterwegs sind. Ja, das alles wird dafür verantwortlich sein, dass wir das, was auf uns zukommt, in einer ganz bestimmten Weise erleben. Und in der Regel intervenieren wir auf der Basis dieses Erlebens. Also den Satz, den wir als nächstes sagen, die Antwort, die wir geben, das Verhalten, das wir an den Tag legen, hat in der Regel einen Zusammenhang zu dem, was sich in diesem Moment der Wahrnehmung in uns abspielt, als inneres Angestoßensein, positioniert sein da drin, und dann verhalten wir uns halt gemäß dessen.
Genau, weil da wird es ja jetzt interessant, weil okay, jeder hat halt eine andere Wahrnehmung, das wäre ja jetzt noch nicht ein Problem, aber wir agieren ja aus dem heraus. Wir sprechen mit anderen Menschen jeweils, jeder aus seiner Wahrnehmung heraus, wir machen Entscheidungen, wir beurteilen Dinge, Menschen und so weiter, jeweils aus dem heraus, und dann kann das Ganze zum Problem werden.
Ja, genau, die gesamte Intersubjektivität, also das, was zwischen Menschen passiert und ob dann Begegnung gelingt, ist ja maßgeblich davon abhängig, was da jetzt passiert. Und deswegen ist es leider so häufig, dass im Grunde ja vielfach es so abläuft, dass es nicht zur Begegnung kommt und dass es deshalb in einer Frustration endet. Und die haben alle was erlebt. Auf der Basis von Wahrgenommenen oder jedenfalls von etwas, was in ihnen ausgelöst wurde als Wahrnehmung. Und auf dieser Basis haben sie sich verhalten, aber nicht zwingend führt das zu einem, sagen wir mal, fruchtbaren Dialog, zu einer interessanten Auseinandersetzung, zu einem hilfreichen Gespräch oder. Ja, das muss es überhaupt nicht der Fall sein. Und trotzdem würde jeder sagen, ja, aber ich habe doch auf der Basis meines Erlebens mit dir gesprochen. Und das ist wahr.
Genau, weil da wollte ich auch gerade hin. Da finde ich das so interessant, dass das Wahrnehmung heißt, so mit der Wahrheit, dass wir ja echt total darauf fixiert sind, dass meins stimmt, oder? Also wenn ich erstmal auf dem Level bin, ja? Also ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, was man üben kann, nämlich, dass man das distanziert betrachten kann und weiß, aha, okay, es kann sein, dass du es ganz anders wahrnimmst und dass wir deswegen vielleicht ein Kommunikationsproblem haben. Aber grundsätzlich haben wir mal die Idee, so wie ich das wahrnehme, das ist schon sehr richtig. Und da auch wegzugehen und auch die Vorstellungskraft zu entwickeln, das könnte eben auch jemand ganz anders wahrnehmen. Das ist ja echt nicht leicht, oder?
Ja. Aber das ist interessant. Du führst eigentlich mit deinen Gedanken jetzt schon zum nächsten Schritt. Dieser zweiten Ebene, die mir an der Stelle wichtig ist, das ist nämlich, dass man Wahrnehmung unter der Idee des reflexiven Bewusstseins anschauen kann. Das heißt, der zweite Schritt wäre für mich, dass ich nicht nur wahrnehme, sinnlich erlebend, sondern dass ich mir bewusst werde, dass ich so wahrnehme. Also ich werde mir bewusst, dass mich das ärgerlich macht. Ich werde mir bewusst, dass mich das freut. Ich werde mir bewusst, dass mich das hilflos sein lässt und so weiter und so fort, ja. Und ich glaube, auf diese Art und Weise kommt eine neue Ebene hinzu. Nämlich eine Ebene, dass ich es nicht nur bin und einfach ausdrücke, weil es so für mich ist, sondern dass eine Meta-Ebene dazu kommt, dass ich mir bewusst werde, dass es mir so mit etwas geht. Und damit im Grunde erweitert sich das Wirklichkeitsbewusstsein für mich, dass ich spüre, das macht diese Situation mit mir. So geht es mir. Jetzt habe ich den Urlaub vor mir, eigentlich freue ich mich, aber ein bisschen habe ich auch Sorge. Punkt. Ja, und dann habe ich ja eine große, sagen wir mal, Differenziertheit, die jetzt plötzlich hinzukommt und die übrigens dann nochmal verantwortlich wird für die Frage, ja, was mache ich denn damit? im Hinblick auf ein Gespräch, auf das, was ich antworte, das, was ich tue, das, was ich sage, wie ich mich verhalte und so weiter. Das ist ja eine ganz wichtige Binnendifferenzierung. Und ich würde sagen, für gelingende Psychotherapie ist das eine maßgebliche Voraussetzung, dass Menschen eine Fähigkeit haben, ein reflexives Bewusstsein für eigene Wahrnehmung entwickeln zu können. Ja, also viele haben eine Not damit, dass sie sich überhaupt schwer wahrnehmen können. Die müssen an dem ersten Schritt, den wir gerade besprochen haben, arbeiten, dass sie überhaupt erstmal in eine Beschreibung dessen kommen, was etwas mit ihnen macht. Und eine zweite Ebene scheint mir aber die zu sein, dass ich mir klar darüber werde, so geht es mir damit.
Also ich habe den Eindruck, das klingt ja jetzt so, ja eh, aber nein, das ist eine echte Herausforderung für ganz viele Menschen. Ich nehme mich jetzt da gar nicht aus. Das ist manchmal gar nicht so leicht, das zu spüren, die Zeit zu haben, das wahrzunehmen. Wir sind ja dann oft auch so, an einem Tag passiert so viel. Ich glaube, Reizüberflutung, also zu viele Wahrnehmungen von außen kommen auf mich ein. Das müssen wir dann irgendwie alles verarbeiten. Dann scrollt man vielleicht noch durchs Handy, weil man sich denkt, ich brauche eine Auszeit. Dann habe ich da wieder x Themen offen, die alle was mit mir machen. Das spüren wir ja nicht bewusst. Aber all das tut ja was mit unserem Körper, mit unserem Nervensystem, löst irgendwas aus. Und dann am Ende noch irgendwie gut spüren zu können, was ist eigentlich gerade los und was und auch vielleicht sogar noch, denke ich mir gerade, an einem Abend, vielleicht Ende eines Tages dann auch noch auseinander zu dividieren, ja, was gehört vielleicht wohin? Ich habe so viel erlebt und jetzt gerade noch die Nachrichten geschaut und wohin gehört das alles und wie geht es mir eigentlich gerade? Das ist wirklich nicht so leicht.
Ja, du sagst das sehr schön, ja genau. Also was macht das alles mit mir? Ich glaube, ein großer Fehler in Interaktion, Dialog und Begegnung ist der, dass wir zu schnell und zu impulsiv aus unserer Wahrnehmung heraus reagieren. Also eigentlich halten wir zu wenig inne, ist meine Überzeugung. Ja, und wir sind ein wenig zu schnell und ungeprüft und unreflektiert. Und damit meine ich nicht ein rein kognitives Bewusstsein, das müssten wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen klären. Ich meine mehr so eine Art Innehalten, das wir brauchen. Da ist jetzt etwas und ja, tut mir das eigentlich gut? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Was brauche ich denn dafür, dass es mir so geht, wie es mir geht? Ist das, was ich jetzt daraufhin tue, eigentlich die richtige Intervention? Oder setze ich das nur fort, perpetuiere das, verschlimmere es vielleicht dadurch oder lenke mich ab und begegne dem Wesentlichen jetzt nicht mehr und so weiter und so fort. Also das sind ja die Fragen, die wir eigentlich stellen müssen.
Gehört es überhaupt dahin?
Ja, genau. Ja. Und trifft es dann den Kern der Sache, wenn ich aus zum Beispiel dieser Impulsivität reagiere? Ja, und ja. Oder ist das die Grundlage dafür, dass wir uns missverstehen und es nicht zur Begegnung kommt?
Ich denke mir, das ist ganz oft ein Problem, dieses ich lasse bei irgendwem, kommt irgendwas raus, was aber eigentlich schon der vorvorletzten Person vielleicht gehört hätte, nur da war ich noch nicht so weit sozusagen und das arbeitet in mir und dann bin ich halt am Ende angefressen und dann kriegt es halt irgendwer ab, aber dem gehört es gar nicht oder
ja,
also, oder so ja, dieses, ja.
Das kann dann auch noch passieren, ja, dann wird es unfair, ne? Auch Menschen gegenüber, die es gar nicht verdient haben zum Beispiel, weil es ganz woanders hingehört. Aber man agiert im Grunde dann seine Befindlichkeit, weil die im Augenblick in einem ist, ja. Und man nimmt nicht wahr, dass ich jetzt angefressen bin und im Grunde gerade in einer schwierigen Stimmungslage bin und deswegen höllisch aufpassen muss, wie ich so jemandem begegne, wie er es auch verdient hat, weil er damit vielleicht gar nichts zu tun hat zum Beispiel.
Ich habe das mal mit einer Klientin, das war so spannend, weil sie hat so gesagt, ja, wie geht's gerade? Ja, nicht so gut. gut, was macht man mit der Aussage? Dann haben wir mal gesagt, schauen wir mal, was heißt denn das eigentlich? Und dann haben wir das, was mir da manchmal hilft, um das auseinanderzuhalten, ist, ich arbeite da gern mit so Schleichtieren zum Beispiel oder mit Steinen. Und wir stellen dann auf dem Tisch auf, was ist eigentlich gerade alles da? Das hilft ein bisschen, es zu verbildlichen, ja, und auch dabei zu bleiben. Und das haben wir da auch gemacht. Und plötzlich waren da, ich glaube, 6, 7 Themen am Tisch, die zum Teil richtig schwerwiegend war, also die alle dazugehört haben, wow, zu diesem, ja, geht nicht so gut. Und dabei, mhm, war zum Beispiel die Frage Kinderwunsch, die schon lange mit dabei ist irgendwie in der Beziehung, Stress im Job, Zukunftsängste, aber auch irgendeine Situation mit einem Kollegen. Also da hat sich so viel vermischt, mhm, und wir haben richtig lange gebraucht, sozusagen das auseinander zu dividieren und dann jedes Einzelne zu benennen, um zu schauen, was steckt eigentlich hinter diesem, naja, geht irgendwie nicht so gut. Und das sagt man ja schnell und das hat mir sehr anschaulich gezeigt, dass wir da viel öfter, wahrscheinlich genauer hinschauen müssten auf das, was ich eigentlich sage mit, ja, geht gut oder geht nicht so gut.
Ja, genau. Ja, und weißt du, wenn man das nicht jetzt so genau machen würde, wie du das gerade beschrieben hast, dass du das sehr genau dann mit ihr angeschaut hast, dann würde man vielleicht einfach sagen, ach, was täte dir denn besser, dass es dir jetzt ein bisschen leichter geht? Ja, was würdest du, ja, dir wünschen? Und dann würde man über ganz andere Dinge reden. Und die Frage ist, ja, wird das helfen?
Man würde es aber gar nicht wissen.
Ja, genau, weil es nicht ins Bewusstsein kommt. Mhm.
Ja, aber genau, weil das ist ja dann...
Schau, damit, ja, sprichst du jetzt, mhm, eigentlich bereits unseren dritten Punkt an, der mir wichtig ist, nämlich, okay, ja, der erste, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, das ist einfach diese sinnlich erlebende Wahrnehmung. Ja, so fühle ich das, so lebe ich das. Das zweite ist, mir ist bewusst, dass ich das gerade so wahrnehme. Also ich halte ein bisschen inne und bekomme ein Bewusstsein für mich selber dazu, dass es mir damit so geht. Und die dritte Position ist dann eine beobachtend verstehende Position und Ebene. Dass ich nämlich hinschaue und sage, wie erklärt sich das, wie verstehe ich das, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und das hast du mit deiner Patientin eigentlich dann gemacht, ja? Du hast gesagt, lass uns doch mal gucken, was in ihrem Leben gerade los ist. Und sie hat das dann durch die Visualisierung im Grunde dargestellt und ihr konntet dann die einzelnen Punkte anschauen. Und auf einmal wird verstehbar, warum geht's mir denn nicht so gut? Und darin schließen sich dann viele Fragen an, nämlich wie löse ich das, wie gehe ich damit um, was kann ich jetzt schnell tun, was muss ich längerfristig angehen und. Das sind ja alles Folgethemen dann. Ja, aber ein Erleben, das ist mir wichtig, ist auch ein wichtiger Gedanke, den wir in der Existenzanalyse haben. Einem Erleben geht immer ein Grund voraus. Das heißt, wir haben Erleben nie einfach nur so. Und deswegen ist das sehr spannend, die Gründe anzuschauen und sich von diesen Gründen her zu verstehen. Die sind nämlich dafür verantwortlich. Also zum Beispiel, ich habe einen Kummer über etwas. Oder die Verdichtung meines Alltags mit dem, was ich alles schaffen möchte und erreichen möchte, ist so komprimiert, dass ich das gar nicht kann. Und deswegen geht es mir gerade nicht gut und werde ich hektisch. Wenn ich das also alles entzerre oder vielleicht eine Lösung finde für ein überforderndes Problem, dann kann das Erleben schon wieder ein ganz anderes sein. Ja, und so geht es im Grunde darum, sagen wir mal, sich zu verstehen mit den Gründen, die dafür verantwortlich sind, weshalb ich das erlebe, was ich erlebe.
Jetzt mal ganz konkret in den Alltag, Christoph. Ich meine, kann man ja nicht alle 10 Minuten machen, oder? Oder schon?
Was mal noch? Ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
Also ich kann ja nicht, wenn wir jetzt auf das schauen, was wir die letzten 5 Minuten gesagt haben, dann müsste man doch alle 10 Minuten schauen, wie geht's mir gerade, warum, woher kommt das, was ist eigentlich meine Prägung meiner Kindheit, ah ja, genau. Also ich meine, das klingt jetzt so alltagsfern.
Aha, findest du.
Naja, jetzt überspitzt gesagt vielleicht, ja? könnte man jetzt da drauf sagen, was ist deine Erfahrung damit? Oder wird man dann, wenn man das vielleicht mal beginnt wahrzunehmen und zu üben, geht das dann mehr fließend.
So. Naja, also erstmal denke ich, das Normale ist, dass wir uns das alles gar nicht so bewusst machen müssen, sondern dass das in einer gewissen Natürlichkeit verläuft. Und was wir jetzt hier tun, wir zerlegen es in Schritte. Und das hat Viktor Frankl mal gesagt, wenn man sich bei bestimmten Dingen selbst beobachtet, funktionieren sie auf einmal nicht mehr. Und er hat das am Beispiel der Musik, des Geigespielens und so weiter beschrieben. Also wenn man sich dabei beobachtet, wie die Finger gerade den Fingersatz machen, dann verhaspelt man sich. Ja. Und was ich damit sagen will, ist Folgendes. In der Regel klappt das ja ganz gut, dass etwas im Außen geschieht, dass wir dazu ein Erleben haben, dass wir dazu schnell auch eine Bewusstheit in uns tragen, ah, so geht's mir damit und was ist es eigentlich? Und dann sage ich, nee, so stimmt das für mich nicht. Also deswegen brauchen wir das in vielen, vielen Alltagssituationen nicht zwingend, dass wir diesen akribischen Weg gehen, wie wir ihn hier gerade beschreiben. Aber in allem, wo es hapert, wo wir selber stecken, und das Gefühl haben, da komme ich nicht richtig voran oder wo Begegnung mit anderen Menschen nicht gelingt und so weiter. Dort finde ich schon, dass das hilfreich ist, in der Weise, wie wir es gerade hier tun, innezuhalten und mal zu sagen, was ist das eigentlich, weshalb ich das so erlebe, wie ich das erlebe. Also ich mache das in meinem Leben tatsächlich häufig. Ja, und für mich ist das, aber vielleicht, weil das so sehr zu meinem Alltagsbewusstsein inzwischen gehört, ist das was ganz Selbstverständliches geworden, mich mit so einer Ebene, mit der ich auf mich gucke und wie nochmal von außen auf mich gleichzeitig drauf guckend immer mit dabei bin. Also nie nur in der Unmittelbarkeit des Erlebens, sondern wie als ob ich so einen Beobachter hätte, der einerseits mir zu verstehen gibt, aha, wie nimmst du dich gerade wahr und verstehst du eigentlich, dass du dich so wahrnimmst? Das ist nochmal die dritte Ebene. Und ich glaube, das kann man trainieren. Und dann entsteht ja sehr spannende Frage, nämlich wie interveniere ich jetzt? Auf welchen der vielfältigen Aspekte, die darin eine Bedeutung haben, interveniere ich? Kann ja sein, dass das gar nichts mit dir zu tun hat, sondern nur mit mir und meiner Geschichte. Und dass ich das komplett rauslasse aus dem, was uns jetzt betrifft. Und das heißt, ich muss nochmal neu wahrnehmen, was ist denn für uns beide jetzt wichtig?
Also das, was ich jetzt vorher so scherzhaft gesagt habe, höre ich bei dir schon so raus. Ja, eigentlich geht es schon darum, dass man das eigentlich den ganzen Tag über mitlaufen lässt. Natürlich gelingt es dann halt vielleicht mal besser und mal schlechter und so. Und nicht immer hat man ja so bedeutungsvolle Begegnungen oder Entscheidungen, die man treffen muss, wo es dann vielleicht auch nicht so viel macht, wenn man mal auch für sich selber daneben liegt. Aber mein Eindruck ist schon, dass das ein Problem ist. Auch wenn ich jetzt an so Berufsalltage kenne, die ich auch schon erlebt habe, wo man gerade auch E-Mails zum Beispiel, das ist ja auch so ein Punkt, da geht so viel, weil wir ja gesagt haben, Wahrnehmung geht ja über den Körper. Da lese ich einfach nur, was ich sehe, nicht, wie schaut der rein, der das geschrieben hat. Es ist so abgekoppelt, so Kommunikation, da geht ja zum Beispiel schon mal ganz viel verloren. Aber es bleibt trotzdem was in den Worten, die wir da mitschicken. Die lösen jetzt wieder was bei mir aus. Und also ich habe schon das Gefühl, dass uns das oft nicht so flupsig gelingt, so wie du vorher gerade gemeint hast, dass es eh oft automatisch ist. Also ich habe schon das Gefühl, es wäre gut, wenn wir öfter mal stoppen würden und das mehr üben.
Genau, das teile ich. Das teile ich sehr, was du sagst. Und ich glaube, das verändert einen auch und macht einen behutsamer, zum Beispiel, wie schreibt man die Antwort-Mail. Also ich lege da sehr viel Wert drauf, ich gebe mir da viel Mühe, dass ich wirklich versuche, allen Ebenen der Wahrnehmung, also was will der andere, was ist seine Intention, was sind meine Intentionen, welchen Möglichkeitsraum nehme ich wahr und all diese Dinge, die fließen in eine solche Antwort mit ein. Ja, und man kann das natürlich auch alles schnell auf einer rein sachlichen Ebene irgendwie vom Faktum her beantworten, aber das trifft vieles nicht oder nimmt vieles nicht mit. Vielleicht hast du schon dahingehend auch sehr recht mit dem, was du so anfragst, dass wir in einer Zeit leben, wo alles unglaublich schnell gehen muss. Das fordert viel Effizienz von uns. Und effizient sind wir, wenn wir es schnell erledigt haben, wenn es weg ist. Aber damit fällt ganz viel unter den Tisch. Vielleicht verletzen wir uns sogar dadurch auch sehr, dass wir uns nicht gerecht werden, weil wir nicht wirklich den anderen wahrnehmen. Ich würde immer ein bisschen unterscheiden, wo geht's um rein sachliche Fakten, die einfach nur auf der sachlichen Ebene zu klären sind und gar nicht groß jetzt vom Erleben heraus thematisiert werden
Ja, aber
müssen.
Christoph, das ist schon so ein Punkt, oder? Der eine findet, Entschuldigung, ganz sachliches Thema, oder? Für den einen ist das ganz
Stimmt,
sachlich und
okay, ich
für
ziehe
den anderen
zurück.
ist
Ich
es
ziehe zurück. Du hast recht.
ich glaube, man kann Dinge gar nicht nur ganz sachlich. Also ich bin da skeptisch.
Ja, also du hast
Aber ich
sehr
weiß, was du
recht.
meinst. Ja.
Und trotzdem glaube ich, es gibt manchmal, wenn wir jetzt berufliche Dinge ansprechen, es gibt einfach Rahmenbedingungen, die sind dann, wie sie sind, oder sie sind entschieden worden und so sind sie jetzt, so werden sie zum Teil jedenfalls gelebt. Dann müsste man eine andere Ebene nehmen, dann müsste man sagen, können wir über dieses Selbstverständnis noch mal reden miteinander. Ja, aber man wird, glaube ich, nicht jedes Mal aus seinem Befinden neu dem zu begegnen haben, sondern muss man entweder was in sich selber klären oder man muss überprüfen, wenn es nicht nur einem selbst so geht, inwiefern es anderen auch so geht, inwieweit man es dann im grundsätzlichen Sinne zum Thema macht. Das meinte ich jetzt mehr. Ja, aber natürlich gibt es nie Leben ohne Erleben. Und das prägt uns, das gehört immer dazu und sich in diesem Erleben wahrzunehmen, sich selbst beobachten zu können, um dann zu unterscheiden, was davon gehört mir, was davon bringe ich aus früheren Erfahrungen mit und hat vielleicht mit dem Hier und Jetzt deshalb wenig zu tun oder kann ja auch was begünstigen im Hier und Jetzt. Ja, und wie verstehe ich mich da drin und ist das jetzt Gegenstand unserer Auseinandersetzung oder nicht? Mir geht es einfach erstmal nur um diese Diskriminierung, also um diese Unterscheidung dieser verschiedenen Ebenen. Ich sage damit nicht, dass es leicht ist. Ich glaube, das braucht eine Übung. In unserem Alltagsverständnis ist das meistens nicht sehr implementiert. Das ist ein Problem. Diejenigen, die das sehr reflektiert mitbringen, mit denen kommt man besser klar, in der Regel. Und vielleicht ist das etwas, was es ein Stück einzuüben gilt. Ja, diese Wahrnehmungsebenen zur Verfügung zu haben, zu differenzieren im Hinblick auf die anstehenden Interventionen. So, darum ging es mir jetzt erstmal in diesem Teil unseres Nachdenkens.
Ja, weil dann kommt ja auch noch dazu, dass ja der andere eben auch das hat und dass ich ein bisschen mitbedenken muss.
Ja.
Ich muss jetzt nicht immer wissen, soll ich
Ja.
auch nicht, was der andere, aber ich muss zumindest mitdenken, dass auch der irgendwas wahrnimmt und dass das, was ich jetzt so schön für mich reflektiert habe, dass das noch lange nicht heißt, dass das beim anderen auch wieder so ankommt, weil das trifft ja bei dem auch wieder auf seine Gestimmtheit und
Ja.
seine Welt und so. Und dann wird es wunderbar komplex.
Ja.
Also, damit es gut funktioniert, müssen wir davon ausgehen, dass beide das ein bisschen reflektieren können, dass beide
Ja.
rausgehen können, dass wir uns da auf einer Art begegnen. Und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen zu üben, zu sprechen, ja, dieses. Man lässt dann vielleicht eher so Ausdrücke weg wie immer und nie und du hast ja und so, sondern man, was damit einhergeht, ist wahrscheinlich auch eine Art zu sprechen, oder? Über das,
Ja.
wie ich was wahrnehme,
Genau.
wie was mich betrifft. Und dann wird es auch leichter irgendwie.
Ja. Also das wäre so ein Abschied von den Generalisierungen, den man nimmt und zu nehmen hat. Und damit ist wirklich immer im Hinblick auf den Einzelnen und was ihm darin wesentlich ist, im Grunde zu reflektieren. Das wäre vielleicht etwas, was wir in einer Folge miteinander jetzt nochmal besprechen können, dass wir ein bisschen schauen, was in der Wahrnehmung eigentlich das ist, was sich zeigt und was es braucht, damit daraus dann wirklich Begegnung entsteht. Das wäre so dieser Blick auf das, was sich darin als wesentlich zeigt. Ja, aber wenn ich kurz zuvor nochmal auf einen Gedanken von dir jetzt Bezug nehme, den ich sehr wichtig finde, was du da angesprochen hast. Wir haben jetzt geguckt, wie man das bei sich und in sich in verschiedenen Ebenen differenzieren kann, ja. Und im Grunde muss ich ja eine Offenheit behalten, auch für das Gegenüber. Und ich glaube, diese Offenheit, dass ich das Gegenüber in dem sehen kann, wo er steht oder sie steht und was dem anderen, der anderen wichtig ist darin jeweils und so weiter. Das, glaube ich, braucht diese Differenzierung in der eigenen Wahrnehmung auch um sich, um nicht nur um sein Interesse, um sein eigenes Interesse zu fassen, sondern auch das eigene Interesse zurückzustellen, damit ich ganz beim anderen bin und ihn wirklich in dem ihm eigenen wiederum sehen kann. Und das ist doch die Grundlage für jegliche Begegnung, sonst kann ja Begegnung gar nicht gelingen.
Ja, da kann man sich die allererste Folge, die wir miteinander aufgenommen haben, anhören. Da ging es um Begegnung. Da haben wir sicher irgend so was Ähnliches auch erwähnt. Also, sehr schön. Ich schaue jetzt auf die Uhr. Christoph, ich muss jetzt wirklich zum Fußball gehen. Wir werden hier jetzt aufhören. Aber wir haben uns vorher schon überlegt, dass es vielleicht bei dem Thema spannend sein könnte, tatsächlich eine zweite Folge zu machen. Und du hast es eh schon anklingen lassen, dass wir dann vielleicht schauen, wie kommt man zu diesem Wesentlichen, wie kommt man da jetzt noch ein bisschen weiter runter, von der ersten Wahrnehmung weiter, dass halt so echte Begegnung auch geschehen kann. Wir haben jetzt auch die Phänomenologie, das ist ja so auch die philosophische Grundlage, aus der auch zum Beispiel in der Existenzanalyse gearbeitet wird. Das haben wir noch gar nicht so ins Wort genommen. Das würde genau da auch sich anbieten. Das ja würden wir eigentlich auch gerne noch machen. Und da brauchen wir wirklich eine zweite Folge, weil wir sind jetzt schon bei Minute über 50 jedenfalls schon. Also wir merken, es ist ein großes Thema, ein wichtiges. Ich schlage mal vor, wir üben jetzt mal alle im Monat Juli die Basis nochmal, oder?
Ja.
Wir schauen, wie geht's mir eigentlich? Was heißt, wie geht's mir, gut oder nicht gut? Wir differenzieren das ein bisschen. Man kann mit dem Körper da anfangen. Wo spüre ich das? Bin ich angespannt? Mhm. Was zeigt sich da? Und dann schauen wir im August da weiter und gehen noch ein paar Ebenen weiter runter. Was
genau
hältst du davon?
Ja, ich finde das super. Also ich hätte so verstanden, dass wir heute das Thema Wahrnehmung unter der Idee, was braucht es für Bedingungen, damit Begegnung und Dialog zum Beispiel gelingt, ja, gesprochen haben. Ja. Und mir war wichtig, diese drei Schritte, diese drei Ebenen ins Bewusstsein zu bringen, die man tatsächlich trainieren kann, wie du das gerade auch vorgeschlagen hast, finde ich eine super Idee. Also was ist meine sinnlich erlebende Wahrnehmung und mir das ins Bewusstsein zu holen, das wäre der Schritt 2. Ich erlebe es ja, aber nicht nur es im Erleben zu halten und dann zu interagieren, sondern in ein Bewusstsein zu nehmen und dritter Schritt, sich darin auch nochmal zu verstehen. Verstehe ich, dass ich mich so erlebe, wie ich mich erlebe? Ja, und ich stelle mir vor, dass wir vielleicht in einer nächsten Folge dann darüber sprechen, was ist denn das Wahrgenommene? Also was nehmen wir im Wahrgenommenen wahr und was zeigt sich dann darin? Ja, und das kann man unter sehr bestimmten Gesichtspunkten betrachten und wir haben ja hier den existenziellen Fokus und werden deshalb sehr über Intentionen reden und wie sich diese Intentionen vermitteln, sodass wir erkennen können, was ist einem Menschen oder uns selbst wesentlich, so dass wir vielleicht uns dazu dann einstellen können und sagen können, gut, wenn das wichtig ist, wie sollte ich mein Leben ausrichten, dass das jetzt hier eine gute Klärung bekommt oder eine gute Richtung bekommt.
Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Eine Übung, die wir in der Ausbildung oft gemacht haben, war, das finde ich nämlich wirklich gar nicht so leicht, dass man mal zur Ruhe kommt, sich mal hinstellt oder hinsetzt, spürt, was sagt der Körper, was ist da gerade alles da? Und dass man dann entweder ein Wort oder einen Körperausdruck findet, der zeigt oder zum Ausdruck bringt, wie bin ich gerade da? Und zwar sehr reduziert mit so einem Wort. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Gefühl sein, das kann einfach ein Wort sein. Aber ein Wort eben, ja, oder ein Ausdruck. Mhm. Und wie gesagt, das fand ich oft gar nicht so leicht, aber ich finde, es ist eine sehr gute Übung, die man tatsächlich ja, gelegentlich auch für sich selber machen kann und ein bisschen dafür Zeit nehmen zum Reinspüren. Und das kann vielleicht ganz spannend sein. Genau. Okay. Gut, Christoph, dann wir hören uns wieder im August. Und über E-Mails freuen wir uns aber auch im Sommer unter der Adresse.
Ja, die schreibt bitte an post@fragen-des-menschseins.de. Und ich wünsche auch allen, denen jetzt die Sommerzeit und die Urlaubszeit bevorsteht, tolle, erholsame Urlaubstage und allen anderen vielleicht ein etwas ruhigeres arbeiten können hier im Sommer. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im August wieder hören.
Dankeschön, Christoph. Das wünsche ich dir natürlich auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, Veronika.
Fragen des Menschseins.